Kannst du Wirtschaft? Der Podcast zur Bundestagswahl.
Kannst du Wirtschaft, Bettina Stark-Watzinger?
Ich bin Volkswirtin und ich bin neugierig, weil die Wirtschaft verändert sich über die Jahre. Ich bin feste, überzeugte Marktwirtschaftlerin, soziale Marktwirtschaftlerin, aber natürlich muss man sich schauen, was passiert mit Digitalisierung, was passiert mit internationalem Handel, welche Regeln brauchen wir und deshalb die Neugier.
Das sagt Bettina Stark-Watzinger. Sie kandidiert für die FDP im Wahlkreis Main-Taunus-Kreis. Ich bin Matthias Banners vom Bundesverband der Dienstleistungswirtschaft. Dieses Thema Neugierde, das ist ja grundsätzlich ganz wichtig, auch für Unternehmer, wenn es auch darum geht, irgendwie halt neue Ideen an den Markt und an den Staat zu bringen, oder?
Auf jeden Fall. Die Corona-Krise hat ja nochmal gezeigt, dass wir noch gar nicht all das Potenzial nutzen, was durch Digitalisierung entstanden ist. Wir haben große Herausforderungen wie Dekarbonisierung oder auch demografischen Wandel. Insofern brauchen wir Innovation und deswegen ist Neugier gut. Und die Unternehmer sind ja so, dass sie die Welt immer wieder neu austesten und ausgestalten. Und deswegen ist Neugier etwas, was jeder haben sollte.
Das heißt, das spiegelt sich auch in Ihrer alltäglichen Arbeit wieder, wenn Sie im Wahlkreis mit Unternehmern, mit Mittelständlern im Gespräch sind?
Auf jeden Fall. Jedes Mal, wenn man die Chance hat, eine Woche im Wahlkreis zu verbringen und vor Ort Unternehmer, Verbände, aber auch gesellschaftliche Organisationen zu treffen, ist man erstaunt, wie viel Kreativität und Innovation jeden Tag passiert. Und das ist gut, dass wir im Wahlkreis vor Ort sind. Das müssen wir mit nach Berlin bringen.
Erzählen Sie doch mal ein bisschen was über den Main-Taunus-Kreis. Wie ist denn da die Wirtschaftsstruktur? Also was sind irgendwie halt die wichtigen Branchen? Gibt es große, wichtige, zentrale Unternehmen? Wie ist es um die Infrastruktur bestellt? Also genügt die den Herausforderungen des Mittelstandes und der Wirtschaft?
Ja, wir sind ja ein ganz besonderer Kreis, der Main-Taunus-Kreis. Wobei ich dazu sagen muss, mein Wahlkreis ist ja der Wahlkreis 181. Und dazu gehören die wunderschönen Städte Kronberg, Königstein und Steinbach. Also insofern gehe ich ein bisschen in den Hochtaunus-Kreis hinein, aber die sind sich ja sehr ähnlich, die beiden Kreise. Der Main-Taunus-Kreis ist so vielfältig. Wir haben die Weinbaustadt Hochheim, wir haben mit Eschborn den Börsenplatz, wir haben mit Bad Soden eine ehemalige Kurstadt. Wir sind also sehr divers aufgestellt, spannend aufgestellt. Wir profitieren von der Infrastruktur, wir sind unheimlich gut angebunden an das Autobahnnetz. Aber der Flughafen ist für uns ganz zentral eben für die Mittelständler vor Ort. Wir haben Rechenzentren, wir haben kleinen Handel und Gewerbe, wir haben aber, wie gesagt, in Eschborn auch groß die Börse, wir haben auch noch Industrie, wir haben in Schwalbach große internationale Konzerne, also insofern sind wir ein toller Kreis mit viel Stärke, mit viel Potenzial, aber der muss auch in die Zukunft gebracht werden.
Wenn Sie jetzt eine Aktie kaufen würden und Sie möchten gerne eine unterbewertete Aktie kaufen, auf welche Branche im Wahlkreis, auf welches konkrete Unternehmen im Wahlkreis würden Sie setzen?
Ich möchte nicht unbedingt auf ein konkretes Unternehmen setzen. Tendenziell würde ich auf all das setzen, was mit Digitalisierung zu tun hat. Aber ich würde auch gerne in junge Unternehmen, in Gründungen investieren, weil die neuen Ideen auch groß werden müssen.
Aber highlighten Sie doch mal ein Unternehmen, wo Sie irgendwie halt sagen, die sind wirklich ganz toll, die sind ganz besonders und aus denen wird ein neuer Weltmarktführer werden.
Ich highlighte jetzt ein Unternehmen, das in dem Themengebiet ist, mit dem ich mich beschäftige. Ich bin ja im Haushaltsausschuss und im Finanzausschuss und deswegen ist natürlich der Finanzmarkt und der Kapitalmarkt für mich sehr wichtig und deswegen highlighte ich jetzt mal die Deutsche Börse. Ich bin mir sicher, dass die Deutsche Börse sich weiterentwickeln wird.
Ja, da bin ich mir auch sicher. Ich habe auch selber ein paar Aktien der Deutschen Börse, die haben sich eigentlich immer ganz gut entwickelt.
Ja, dann sind wir doch schon einer Meinung.
Aber nun zu etwas komplett anderem, nämlich das Thema Weinbau und Tourismus. Das haben Sie ja auch bereits angesprochen in Ihrer Zusammenfassung des Wahlkreises. Das sind natürlich auch Unternehmen, insbesondere Weinbau in Verbindung mit Tourismus, die auch besonders stark unter der Corona-Krise gelitten haben. Was muss denn da irgendwie halt eine nächste Bundesregierung tun, um diesen Unternehmen wieder auf die Füße zu helfen?
Wir haben mit der Grenzregion zum Rheingau natürlich auch ein tolles Weinanbaugebiet in meinem Wahlkreis. Und das leidet wie die gesamte Landwirtschaft. Wir haben ja auch in Kriftel sehr viel Obstbau. das leidet wie die gesamte Landwirtschaft ein Stück weit an einer Verschärfung der Diskussion mit Blick auf, wie ökologisch ist eigentlich Anbau. Es passiert auch sehr viel, es stellen sehr viele Weinbauer auf ökologischen Anbau um, aber nichtsdestotrotz ist da oft so eine Schlacht gut und böse. Also gerade wenn es darum geht, wie machen wir Pflanzenschutz, da müssen wir weniger bauchbasiert, sondern mehr wissenschaftsbasiert agieren. Da passiert leider in Berlin manchmal eher ein Fingerzeig. Dabei wollen wir doch deutsche Produkte, weil wir eine hohe Qualität haben, auch fördern. Also da würde ich mir mehr Wissenschaftlichkeit und Sachlichkeit in der Debatte wünschen. Und mit Blick auf Tourismus ist es natürlich so, dass der Tourismus durch die Krise extrem gelitten hat. Im Augenblick dürfen ja nur Übernachtungen stattfinden, die mit dienstlich bedingt sind. Der Tourismus hat sehr schnell reagiert auf die Krise, tolle Hygienekonzepte aufgestellt. Die sind leider ins Leere gelaufen. Wir müssen also mutiger sein, mehr Tourismus zuzulassen. Das ist der beste Weg aus der Krise. Und natürlich gibt es auch viele Hürden bei den Wirtschaftshilfen, die abzubauen.
Beim Thema Landwirtschaft würde ich gerne nochmal nachhaken. Sie haben das ja bereits so ein bisschen angeteasert. Was immer sehr umstritten ist, ist das Thema Pflanzenschutz. Kann es denn eine Zukunft für Glyphosat geben zum Beispiel und ähnliche Pflanzenschutzmittel?
Wir müssen dahin kommen, dass wir durch neue Methoden, die den Verbrauch von Pflanzenschutzmitteln reduzieren. Und da gibt es ja auch tolle Ansätze durch Drohnen, durch kleine Roboter, durch Digitalisierung. Das heißt dann aber auch, dass ich überall an jeder Milchkanne auch ein Netz haben muss, um überhaupt diese Chancen zu nutzen und mit möglichst wenig Pflanzenschutzmitteln dann auch eine große Wirkung zu erzielen. Und wir müssen viel offener forschen, damit wir eben diese neuen Wege finden, um Pflanzenschutz möglich zu machen. Da müssen wir auch unsere Denkscheren, die wir manchmal im Kopf haben, auflösen. Es geht jetzt nicht darum, wirklich ein umweltzerstörende Mittel auf die Felder zu bringen, aber es geht darum, dass wir mal offen forschen und nicht diese Forschung gar nicht mehr erlauben in unserem Land.
Also zusammengefasst, die FDP setzt auf Innovation und nicht auf Verbote.
Das haben Sie wunderbar zusammengefasst.
Sie haben auch bereits die deutsche Börse angesprochen. Und nun ist es ja so, viele Ihrer Wählerinnen und Wähler, die im Main-Taunus-Kreis wohnen, arbeiten ja am Finanzstandort Frankfurt. Nun gibt es da ja auch einiges an Umwälzungen, an Veränderungen, Thema Fintech und Sonstiges. Was muss da irgendwie halt konkret passieren? Was kann da die nächste Bundesregierung tun, um auch irgendwie halt die Arbeitsplätze in dem Bereich, in dem Sektor zu sichern?
Zuerst einmal muss die nächste Bundesregierung diesen Finanzplatz auch ernst nehmen. Sie muss diesen Finanzplatz auch besuchen, sie muss ihn kennenlernen, sie muss mit ihm im Austausch sein. Man hatte manchmal das Gefühl, dass nach der Finanzkrise doch auch eine gewisse Scheu war, überhaupt sich für den Finanzplatz einzusetzen. Das machen andere Länder um uns herum ganz anders. Schauen Sie nach Frankreich, wo Präsident Macron sich sehr stark für den Finanzplatz einsetzt. Wir müssen die Chancen aus dem Brexit nutzen. Der Brexit ist leider eingetreten. Ich halte den Brexit für falsch, aber er ist nun da und wir müssen mit ihm leben. Insofern muss man die Chancen nutzen, wenn jetzt Geschäft verlagert wird, dass der Finanzplatz Deutschland, und das ist nun mal in Frankfurt, dann auch stärker wird. Das fängt damit an, dass wir die europäische Regulierung, die wir umsetzen müssen, nicht noch mit zusätzlichen Regeln vergolden. Man nennt das ja das Goldplating. Dahinter, das hört sich so schön an, aber dahinter steht natürlich, dass Wettbewerbsverzerrung für die deutsche Finanzindustrie ist. Und wir müssen schauen, dass wir den Kapitalmarkt vertiefen, weil eins ist ganz klar, es geht um Arbeitsplätze. Das ist bei uns in der Region immens. Und nicht nur die Arbeitsplätze in der Finanzindustrie, sondern auch die Branchen, die dranhängen. Wir haben eben über Tourismus gesprochen, Gastronomie, Eventmanagement, all das hängt ja damit zusammen, aber auch, weil natürlich unsere Unternehmen gute Finanzierung brauchen und die Menschen Vermögensaufbau betreiben müssen. Und von daher brauchen wir einen starken Finanzplan.
Da stimme ich Ihnen zu. Von der Finanzindustrie zur richtigen Industrie. Also Sie haben ja auch Unternehmen wie Wirth oder Lauda im Wahlkreis und auch andere große Industrieunternehmen. Nun wird es da ja auch zu einem ganz gravierenden Wandel kommen. Stichpunkt CO2-Steuer und Ähnliches. Das ist ja auch ein wichtiges Thema für die FDP, ne?
Ich habe eingangs ja schon gesagt, dass wir als Kreis oder als Wahlkreis ja sehr günstig liegen von der Infrastruktur. Ich glaube, wir brauchen zuallererst einmal ein klares Bekenntnis der Politik zu einer Vielfalt der Mobilität. Das hängt auch mit der Umweltverschmutzung, die Sie ja gerade angesprochen haben, mit dem CO2-Ausstoß zusammen. Wir brauchen ein klares Bekenntnis zum Flughafen. Es kann nicht sein, dass ein hessischer Wirtschaftsminister nicht kommt, wenn der Spatenstich zum Ausbau des Terminals 3 ist, weil unsere Mittelständler, unsere klugen Mittelständler müssen ihre Techniker innerhalb von 24 Stunden an jeden Ort in dieser Welt bringen, an jeden Fleck der Erde bringen, und deswegen brauchen wir einen starken Flughafen. Wir werden natürlich weiter daran arbeiten müssen, dass wir unser Wachstum ermöglichen können für den Wohlstand. Wir brauchen ja Geld, um Bildung zu finanzieren, um Straßen zu bauen, aber wir müssen schauen, dass wir das ressourcenschonend machen. Und wir wissen, dass dass der CO2-Ausstoß, der Klimawandel etwas ist, was nächste Generation belastet. Und deswegen müssen wir jetzt agieren, aber nicht durch Verbote und Mikromanagement. In einer komplexen Welt können Sie das nicht machen, in einer komplexen Arbeitswelt. Sondern wir sagen ganz klar, wir wollen einen CO2-Deckel. Der deckelt den Ausschuss, der möglich ist, und das muss möglichst weltweit gemacht werden, zumindest schon mal in Europa. Und dann soll sich ein Markt entwickeln, ich muss mir Verschmutzungszertifikate, wir wollen also den Zertifikatehandel ausweiten, und dann werden die klugen Marktkräfte freigesetzt, die die besten Lösungen und die effizientesten und kostengünstigsten Lösungen finden, um Umweltschutz, um CO2-Ausstoß zu verringern. Und insofern haben wir als Land mit vielen Ingenieuren diese Aufgabe, da Vorreiter zu sein und kluge Lösungen auch dann für andere anzubieten.
Gut, dass Sie die klugen Ingenieure angesprochen haben. In einem anderen Sektor, nämlich in der Gesundheitswirtschaft, da beobachten wir ja auch irgendwie einen ganz gravierenden Fachkräftemangel, der jetzt auch wieder in der Corona-Krise deutlich geworden ist im Hinblick auf die Intensivstationen. Das Problem besteht aber irgendwie halt natürlich auch im Bereich Altenpflege. Was sind Ihre Ideen, um dem Fachkräftemangel Herr zu werden?
Die Corona-Krise hat ja auch nochmal einen Lichtkegel auf diesen Bereich unserer Wirtschaft beziehungsweise auch die Aufgaben, die wir in unserem Land haben, gelegt. Und ich habe mich gefreut, als ich neulich eine Zeitungsmeldung gelesen habe, dass sich jetzt wieder mehr Menschen auch für Berufe in der Gesundheitswirtschaft interessieren. Das ist ein gutes Zeichen. Ich glaube, man hat gesehen, wie wichtig dieser Berufszweig ist und welche tolle Leistung da vollbracht wurde. Auch wenn man sagen muss, dass es sehr an die Leistungsgrenze der Menschen in diesem Bereich herangegangen ist. Konkret zu Ihrer Frage. Wir müssen auch in der Gesundheitswirtschaft und besonders in der Altenpflege schauen, dass wir einmal die Digitalisierung nutzen, um die Bürokratie zu senken. Wir wollen ja, dass jeder, der im pflegenden Beruf ist, möglichst viel Zeit hat, auch in der Pflege tätig zu sein, sei es dann eben im Seniorenheimen oder sei es dann auch in Krankenhäusern, also möglichst viel am Menschen, mit dem Menschen sein. Das ist das Ziel, und dann wird der Beruf auch attraktiver. Das Zweite ist natürlich, die Bezahlung muss man sich anschauen, wo angepasst werden muss. Es gibt Zahlen, die zeigen, das liegt so im mittleren Bereich. Da muss man schauen, was ist mit der Arbeitsbelastung. Kann man auch durch andere Pläne. Ich habe nie verstanden, warum manche Schichten so lange sein müssen in der Gesundheitswirtschaft, attraktiver machen. Dann müssen wir auch schauen, wie können wir denn auch differenzieren zwischen medizinischen Aspekten in der Pflege, aber auch Aspekten, die in der Pflege vielleicht Pflegehilfskräfte leisten können, um dann auch so ein bisschen eine Mischung im Personal herzukriegen, ohne die Qualität zu senken. Und ich glaube, bei dem einen oder anderen Pflegeberuf, der im Augenblick ja auch noch privat die Ausbildung finanziert wird, muss man schauen, ob das nicht etwas ist, dass man die Ausbildung anbietet.
Wie stehen Sie zu dem Thema allgemeinverbindlicher Tarifvertrag? Da gibt es ja gerade irgendwie einen handfesten Streit und auch verschiedene Vorschläge innerhalb der Großen Koalition.
Wir haben in unserem Land ein tolles System, in dem die Tarifpartner die Löhne vereinbaren. Die Gewerkschaften müssen sich auch vor die Frage stellen lassen, warum nicht mehr Menschen sich in Gewerkschaften organisieren, ob vielleicht auch manchmal falsche Schwerpunkte gesetzt werden, ob Zukunft in einer Gewerkschaft nicht auch anders aussieht. Denn das Instrument, dann einen Tarifvertrag für allgemeinverbindlich zu erklären, das sollte man wirklich nur im homöopathischen Dosen nutzen, weil es ja das aushebelt, was wir in unserem Land haben, nämlich dass Arbeitnehmer und Arbeitgeber, die selbst am besten wissen, was für sie gut ist, eben die Tarifverhandlungen führen.
Klares Statement. Ich denke, ein klares Statement werden Sie auch zu unserem Wahlprüfstein haben. Der kommt für Sie ganz exklusiv vom Bundesverband Deutscher Versicherungskaufleute, BVK. Und es geht um die private Krankenversicherung. Hat die eine Zukunft oder brauchen wir sowas wie eine Bürgerversicherung?
Die private Krankenversicherung hat eine Zukunft. Sie hat eine Zukunft, weil sie ein Modell ist, in dem man anspart für sein Alter. Insofern ist es versicherungsmathematisch ein sinnvolles Element. Sie hat auch deshalb eine Zukunft, weil die mehr, dass wenn jetzt alle in eine Bürgerversicherung gehen, die finanziellen Probleme gelöst wären, ja eine mehr ist. Ich habe ja dann auch einen Anspruch, wenn ich einzahle, auf Leistungen aus dieser Bürgerversicherung. Und insofern würde das die Finanzprobleme gar nicht lösen. Wir stehen vor der Herausforderung, dass wir zum Glück älter werden, dass wir bessere medizinische Möglichkeiten haben und dass das teurer wird. Also es löst ja auch nicht das Grundproblem. Und das Dritte ist, was man oft vernachlässigt, dass über die private Krankenversicherung auch die Möglichkeit besteht, Innovation ins Gesundheitssystem insgesamt zu bringen. Insofern brauchen wir auch diese Branche. Es ist auch eine Entlastung. Und es ist ja auch schon einiges getan worden, um den Zugang zur privaten Krankenversicherung möglich zu machen. Kann man drüber streiten, aber das ist jetzt möglich. Und wir brauchen beide Säulen, weil die PKV aufzulösen, löst nicht das Problem, dass wir länger leben und gesünder leben wollen.
Sehen Sie Reformbedarf bei der PKV?
Reformbedarf. Wir müssen, glaube ich, dahin kommen, dass wir die Zukunft insgesamt besser abbilden. Das gilt aber für alle Sozialversicherungssysteme. Ich finde, da ist die PKV schon relativ weit. Da ist der Staat meistens gar nicht so weit, die zukünftigen, dass wir eben älter werden. Schauen Sie auf die Rentenversicherung. Ich würde mir manchmal persönlich wünschen, dass die Tarife einfacher sind, einfacher verständlich sind und für die Bürgerinnen und den Bürger etwas einfacher zu handhaben sind. Das wäre ein ganz privater Wunsch.
Ja, aber eine sehr gute Idee zum Abschluss. Ganz herzlichen Dank, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer. Falls euch dieser Podcast gefallen hat, dann freuen wir uns natürlich über Kommentare, wir freuen uns über Follower und empfiehlt uns weiter. Und jetzt sagt Frau Stark-Watzinger einfach nochmal Tschüss.
Auf Wiedersehen. Alles Gute Ihnen.
Und ich sag auch Tschüss. Tschüss.
Tschüss.
Kannst du Wirtschaft? Der Podcast zur Bundestagswahl.